Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ein neu entdecktes Elementarteilchen, das ist für Physiker, die verstehen wollen, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie Weihnachten. Als Experimentatoren aus den USA 2018 meldeten, sie hätten da Hinweise gefunden für einen neuen Typ von Neutrino. Da sorgte das in Fachkreisen deshalb für Euphorie, aber auch für Skepsis. Heute, 3 Jahre später, wissen wir, die Skeptiker haben Recht behalten. Denn Nachfolgemessungen konnten die aufregenden Ergebnisse von damals leider nicht bestätigen.
Die Natur hat viele Mechanismen, einen etwas vorzutäuschen, was man sozusagen gern glauben will.
Wer an sterile Neutrinos glauben wollte, der muss jetzt wohl oder übel umdenken. Mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir mit dem Corona-Modellierer Nicolas Popper aus Wien, wie sinnvoll der landesweite Lockdown in Österreich ist und ob so ein Wellenbrecher plus Impfpflicht ab Februar auch für Deutschland ein Modell sein könnte. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Neutrinos zählen zu den rätselhaftesten Partikeln im Kosmos, denn obwohl es irrsinnig viele davon gibt, hinterlassen die kaum Spuren. Milliarden davon durchdringen die Erde und unsere Körper jede Sekunde, als ob wir aus Luft wären. Und man muss schon riesige Detektoren bauen, um die kosmischen Geisterteilchen überhaupt dingfest zu machen. Bei einem dieser Geräte entdeckten US-Physiker vor einigen Jahren ein verdächtiges Signal und folgerten daraus, dass es neben den 3 bekannten Arten von Neutrinos noch eine 4. Variante geben könnte, das sogenannte sterile Neutrino. Offenbar war da aber der Wunsch Vater des Gedanken, wie Frank Rothelüschen berichtet.
Juni 2018. Auf einer Fachkonferenz in Heidelberg sorgt der US-Physiker Bill Lewis für einen Knalleffekt. Seine Behauptung lautet 4 statt 3. Es gibt mehr als 3 Sorten von Neutrinos. Eine solche 4. Neutrinosorte wäre ein neues Elementarteilchen. Es muss steril sein. Es verrät sich ausschließlich durch seine Gravitation. Neutrinos sind die wunderlichsten unter den Elementarteilchen, schnell wie das Licht und ungemein flüchtig. Mit dem Rest der Materie reagieren sie nur per Gravitation und mittels einer weiteren Naturkraft, der sogenannten schwachen Kraft. Doch kennt das Lehrbuchwissen der Teilchenphysik, das Standardmodell, nur 3 Sorten von Neutrinos. Gäbe es eine 4., die lediglich auf die Gravitation reagiert und nicht auf die schwache Kraft, wäre das eine physikalische Revolution. Damit, sagt Bill Lewis, haben wir einen deutlichen Hinweis auf eine neue Physik jenseits des Standardmodells.
Or some new physics beyond the standard model.
Den Hinweis hatte das Experiment Miniboon in Chicago geliefert. Ein Beschleuniger feuert Neutrinos auf einen 500 Meter entfernten, mit Mineralöl gefüllten Kugeltank. Dabei sollten sich im Fluge mehr Neutrinos in eine andere Sorte verwandelt haben als erwartet, erklärte Bill Lewis 2018, für ihn ein klares Indiz für ein 4. Neutrino. Doch andere Fachleute reagierten verhalten, wie Manfred Lindner aus Heidelberg.
Die Natur hat viele Mechanismen, einen etwas vorzutäuschen, was man sozusagen gern glauben will.
Gefragt war also ein 2. Experiment, das die Ergebnisse bestätigt oder aber widerlegt. Es steht ebenfalls in Chicago und heißt Microboon statt Miniboon.
Das ist eine komplett neue Technologie. Das Experiment basiert auf einem riesigen Tank, also groß wie ein Schulbus, voller flüssigem Argon.
Erklärt Michele Weber von der Universität Bern, Mitglied des 200-köpfigen Microboon-Teams. Wie beim früheren Versuch feuert auch hier ein Beschleuniger eine bestimmte Neutrinosorte auf einen Tank. Dieser Tank aber kann nicht nur ein charakteristisches Leuchten aufspüren, das gelegentlich beim Einschlag der Neutrinos entsteht, sondern deutlich mehr.
Und insbesondere die Spuren von allen Teilchen, die in diesen Wechselwirkungen produziert werden, können da gemessen werden. Also wir können für jede Neutrino-Wechselwirkung wirklich da sehen, was für Teilchen wurden da produziert. Ist es wirklich ein Neutrino oder ist es etwas anderes? Das andere Experiment konnte nur diese Lichtblitze sehen und dadurch etwas interpretieren.
Jahrelang sammelten die Fachleute Messdaten, jetzt präsentierten sie ihre ersten Analysen. Demnach haben sich wohl doch nicht mehr Neutrinos in eine andere Sorte verwandelt als eigentlich erwartet. Das ältere Experiment scheint widerlegt.
Dieses einfache Modell von einem sterilen Neutrino ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich geworden,
sagt Michele Weber, weist aber darauf hin, dass es zumindest theoretisch doch noch ein Schlupfloch geben könnte für das sterile Neutrino, das allein die Gravitationskraft spürt. Es könnte derart schnell zerfallen, dass es selbst den hochempfindlichen Microboon-Sensoren durch die Lappen geht. Um solche Spekulationen zu prüfen, will das Team sein Experiment nun aufrüsten und mit zusätzlichen Detektoren bestücken. Doch auch wenn die Hypothese vom sterilen Neutrino höchst unwahrscheinlich ist, zeigen die Microboon-Messdaten durchaus verdächtige Anomalien, die nicht so recht ins Standardmodell passen wollen.
Es ist definitiv etwas, was vom Strahl her kommt und nicht von irgendwo anders. Es kann sein, dass da irgendetwas anderes auch noch produziert wird, was wir nicht wissen.
Womöglich sind es Teilchen der ominösen dunklen Materie, die da entstehen, oder sogenannte Axionen, allesamt Teilchen, die komplett neu wären im Teilchenzoo und die den Horizont der Physik deutlich erweitern würden.
Frank Rothelüschen über die erfolglose Suche nach dem sterilen Neutrino. Und wir lernen dabei auch, etwas nicht zu entdecken kann in der Wissenschaft Motor des Fortschritts sein. Der heftige Verlauf der vierten Corona-Welle ließ der Regierung in Wien offenbar keine andere Wahl. Als erstes Land Westeuropas hat Österreich seit heute wieder einen kompletten landesweiten Lockdown verhängt. Auch für Geimpfte und Genesene gibt es damit erneut starke Einschränkungen. Alle Österreicher dürfen ihre Wohnung ab sofort nur noch aus triftigem Grund verlassen. Also etwa um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Lebensmitteleinkaufen zu gehen oder um Sport zu machen. Für Ungeimpfte gelten diese Einschränkungen schon seit einer Woche. Die Regierung hatte sie damals erlassen, weil die 7-Tages-Inzidenz trotz aller Appelle, sich und andere zu schützen und sich impfen zu lassen, auf über 800 pro 100.000 Einwohner geklettert war. Dr. Niklas Popper von der TU Wien berät die Regierung. Er ist Experte für die Modellierung der Corona-Pandemie. Und ich habe ihn heute Mittag gefragt, was gab vor einer Woche den Ausschlag für den Lockdown für Ungeimpfte?
Naja, Sie haben schon angesprochen, wir haben in Österreich eine sehr regional unterschiedliche Lage. Wir haben also Regionen, die hatten schon zu diesem Zeitpunkt eine Inzidenz, 7-Tages-Inzidenz, die über 2000 pro 100.000 Einwohnern lag. Das bedeutet also, dass 2% der Menschen in einer Woche krank wurden. Das sprach auf jeden Fall für den Umstand, auch zusammen mit den stark beanspruchten Intensivbettenkapazitäten, dass man was tun muss. Und die Frage, die sich dann die Politik gestellt hat, ist, was sollen wir tun? Raus kam dann ein Lockdown.
Zuerst eben der Lockdown für Ungeimpfte. Kann man denn heute mit einer Woche Abstand schon sagen, ob diese Maßnahmen was gebracht haben? Also schlägt sich das schon in den aktuellen 7-Tages-Inzidenzen nieder in Österreich?
Nein, das kann es auch noch nicht. Wir gehen zwar aktuell davon aus, dass wir schon Vorgreifeffekte haben. Das heißt, dass also Menschen schon ihr Kontaktverhalten auch in der letzten Woche reduziert haben. Die Diskussion war medial enorm laut und in aller Munde. Umgekehrt haben jetzt aber am Wochenende, und das hat man hier in der Stadt gesehen, viele Menschen auch noch sozusagen das letzte Wochenende ausgenutzt. Wir werden uns bis Mitte der Woche einmal anschauen, wie es mit der Mobilität aussieht. Die dürfte sich schon reduziert haben. Und dann werden wir mal schauen, ob wir schon eben in den Positivtestungen sehen. Und das große Problem ist, dort, wo die Intensivbetten am Rande der Kapazitäten sind, da werden wir sicher erst in frühestens 10 Tagen bis 2 Wochen sehen. Und das wird dann auch das Spannende sein, denn die Frage wird sich als nächstes stellen, wie lange muss der Lockdown im Aufrechterhalten bleiben? Denn das muss man immer sehen, das ist kein Modell, um eine niedrige Inzidenz beizubehalten. Da reicht es ja, wenn man sozusagen das Geschehen moderiert. Ein Lockdown mit den enormen Kosten macht nur dann Sinn, wenn man wirklich schnell und effektiv die Zahlen runterbringt. Und das muss jetzt das Ziel sein.
Wie kam es denn, dass die Regierung dann quasi innerhalb von einer Woche ihre Maßnahmen nochmal so deutlich verschärft hat? Also vom Lockdown für Ungeimpfte jetzt zum Lockdown pauschal für 3 Wochen ungefähr?
Naja, ich bin jetzt kein Experte, aber grundsätzlich glaube ich, war der Lockdown für Ungeimpfte eben der Anspruch von gewissen politischen Kräften, die quasi gesagt haben, ihr lieben Geimpften, wir werden euch nicht mehr behelligen. Aus wissenschaftlicher Sicht musste man sagen, wir können schlicht nicht sagen, wie gut ein Lockdown für Ungeimpfte funktioniert, weil die sogenannte Adherence, also die Bereitschaft der Menschen mitzumachen, vermuteterweise niedrig ist, gerade bei dieser Personengruppe, aber wir wissen es einfach nicht. Und ich glaube, grundsätzlich hat dann zu der Entscheidung geführt, dass wir eben nicht mehr die Zeit hatten zu warten, um quasi zu schauen, ob Maßnahmen nur für Ungeimpfte wirken. Und jetzt ist man natürlich politisch gesehen in einer sehr schwierigen Lage, weil eben diese Versprechen, dass die Geimpften sozusagen aus dem Schneider sind, nicht gehalten werden konnten. Zu hoffen ist jetzt im Sinne der Allgemeinheit, dass die Maßnahmen eben schnell wirken. Es wird schnell runterkommen, dass wir also wirklich dann im Laufe des Dezembers wieder zu einer Normalität kommen. Das, glaube ich, wünschen sich Geimpfte und Ungeimpfte gleichermaßen.
Die 7-Tages-Inzidenz war ja in Österreich inzwischen auf über 1000 gestiegen, also auch in der vergangenen Woche noch, eben von diesen schon genannten 800, trotz des dann schon verhängten Lockdowns für Ungeimpfte. Insofern kann man wahrscheinlich schon nachvollziehen, dass die Regierung da nachgeschärft hat. Aber kommen wir nochmal auf dieses Versprechen, was der Bundeskanzler Alexander Schallenberg gegeben hat, zu sprechen. Er sagte, spätestens am 13. Dezember soll der heute begonnene Lockdown für Geimpfte wieder vorbei sein und man will dann zurück zur 2G-Regel kehren. Wie realistisch ist es, dass das wirklich klappen wird, dass die Kuh bis dahin vom Eis ist?
Ja, vielleicht hat er schlauere Modelle, als wir sie haben. Das weiß ich nicht. Versprechungen sind in Covid-Zeiten immer riskant. Das haben wir schon gelernt. Auf der anderen Seite muss man fairerweise auch sagen, Politiker, glaube ich, müssen den Menschen Perspektiven geben. Aus unserer Erfahrung kann man schon sagen, dass wenn ein Lockdown eingehalten wird, dann sieht man hier schon Schnellergebnisse. In Österreich ist im Moment gerade die große Diskussion, dass die Schulen weiterhin offen sind. Das kann Sinn machen, weil es im Grunde ein sehr gutes Test- und Screening-System in den Schulen gibt mit PCR-Tests. Allerdings ist hier die große Kritik von vielen Expertinnen und Experten, ob das denn auch wirklich umgesetzt werde. Also das ist so wie bei vielen anderen Dingen das große Fragezeichen, ob wir uns hier Probleme einhandeln. Nicht, weil das System nicht grundsätzlich funktionieren würde, sondern wie es eben auch wirklich in der Realität umgesetzt wird. Da werden wir jetzt Mittwoch auch neue Zahlen bekommen und das werden wir uns dann ganz genau anschauen und in die Modelle auch einpreisen.
Und das Spannende ist ja, dass die Debatten, die bei Ihnen in Österreich geführt werden, mit ein paar Tagen Verzögerung 1:1 auch so in Deutschland gerade geführt werden. Auch hier wird es jetzt regional ähnliche Strategien geben. Sachsen hat einen Wellenbrecher-Lockdown verordnet. In Baden-Württemberg und Bayern gibt es in Hotspots schon Lockdowns für Ungeimpfte. Heute beraten in Deutschland mal wieder die Landesgesundheitsminister, wie es weitergehen soll. Was würden Sie denen denn im Lichte der Erfahrung aus Österreich raten? Was wäre jetzt sinnvoll zu tun?
Also grundsätzlich, ich glaube, das, was wir lernen können, ist, es ist extrem wichtig, schnell zu entscheiden. Also lieber eine nicht optimale Entscheidung, aber dafür schnell und auch eine möglichst einige Entscheidung zu treffen. Ich weiß, dass das in der Realpolitik oft schwierig ist. Das ist aber in solchen Zeiten extrem wichtig, dass man schnell gemeinsam entscheidet, um Klarheit zu schaffen. Präventive Maßnahmen haben neben der realen Wirksamkeit eine ganz wichtige zweite Komponente. Das ist die Glaubwürdigkeit. Und die beeinflusst dann wiederum, wie die Menschen es auch umsetzen. Also deshalb ist dieses Thema so wichtig. Ein zweites Thema, das man nicht ad hoc lösen kann, aber das mittelfristig, zumindest für Österreich und ich nehme auch an, für Deutschland sehr wichtig ist, ist, man muss sich vorbereiten. Es ist ja nicht so, dass auch die jetzige Krise und der Lockdown vom Himmel gefallen sind, sondern wir haben eben beginnend Thema 1, bei der Durchimpfungsrate sind wir extrem hinter den Erwartungen hin zurückgeblieben. Wir haben ganz genau in den Modellen gesehen, wenn wir bei dieser Durchimpfungsrate bleiben, werden wir im November ein Problem haben. Es hat zu keiner Reaktion geführt. Wir haben gesehen, dass manche der reduzierenden Maßnahmen, die gesetzt waren, nicht bundesweit wirklich konsequent umgesetzt wurden. Dann haben wir einen leichten Anstieg gehabt. Und drittens, alle Notfallnetze, die wir dann eingeschaltet haben, wie eben strengere G-Regelungen, haben dann nicht gegriffen, weil die Infrastruktur, zum Beispiel die PCR-Testungen, in manchen Regionen nicht vorhanden waren. In Wien zum Beispiel sind sie stark ausgebaut. Deshalb sind hier auch eben die Inzidenzen niedriger als bundesweit. Also da gibt es Dinge, die Hausübungen, die muss man machen. Das ist der zweite wichtige Aspekt. Das hilft jetzt nicht für die aktuelle Situation. Aber diese Hausübungen werden wir von Jänner bis April noch bitter benötigen. Also insofern heißt es jetzt einerseits auf die aktuelle Situation schauen, aber auch nicht nachhaltige Lösungen vergessen.
Nachhaltig könnte ja auch eine Impfpflicht wirken, die in Österreich ab Februar jetzt kommen soll. Wären wir auch in Deutschland gut beraten, da wirklich ernsthaft drüber zu diskutieren?
Da bin ich ein bisschen der Falsche, denn Sie fragen, ich bin kein Experte für die Frage, ob eine Impfpflicht hilft. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass die Pflicht bei präventiven Maßnahmen sehr, sehr schwierig umzusetzen ist. Denn die Frage ist, wie will man es denn wirklich exekutieren? Aus der Evidenzsicht muss man sagen, die Pflicht ist für Februar 2022 erst vorgesehen. Warum? Weil eben viele, viele schwierige rechtliche und organisatorische Dinge zu klären gilt. Aus meiner Sicht muss davor schon was passieren. Das heißt, idealerweise schaffen wir es schon vorher, dass viele Menschen sich erst impfen, denn das ist die große Hürde. Die Zweitimpfungen, die Boosterimpfungen folgen dann eh, weil man ja die Menschen schon im Boot hat. Wir müssen jetzt schauen, dass wir auf über 90% Erstimpfungen kommen. Und das sollten wir eigentlich bis zu dem Termin schon schaffen. Also idealerweise brauchen wir die Impfpflicht dann gar nicht mehr. Aber das ist jetzt keine wissenschaftliche Aussage, sondern positives Denken, das ich hier beitragen kann.
Soweit das Gespräch mit dem Corona-Modellierer Nicolas Popper von der TU Wien. Und jetzt haben wir noch einen Lesetipp für Sie.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Michael Stang.
Beim Wort Dschungel tauchen unwillkürlich Bilder vor dem geistigen Auge auf. Bunte Papageien, schwüle Hitze, nervige Stechmücken. Und egal, ob einem die Berichte von Forschungsreisen von Darwin oder Humboldt einfallen oder eher Filme wie Tarzan, eines haben sie alle gemein. Es wimmelt von Klischees und Stereotypen. In seinem Sachbuch »Die Wurzeln des Menschen« schaut der Anthropologe und Archäologe Patrick Roberts hinter diese Zerrbilder und erklärt, wie der Dschungel die Erde formte, das menschliche Leben hervorbrachte und unsere Zukunft bestimmt. Zum Beispiel im Amazonas-Regenwald.
Allein um die Freilandstation im Dorf unserer Gastgeber zu erreichen, mussten wir 523 Kilometer auf einer langsamen Fähre zurücklegen. Eine Reise, die atemberaubende 36 Stunden dauerte. Anschließend folgte noch eine zweistündige Fahrt auf einem kleinen, offenen Boot. Mit uns reisten mehrere sperrige Kisten voller wissenschaftlicher Ausrüstung, einer Handvoll Gerätschaften für den Aufenthalt vor Ort und so viel Kleidung, wie der verbleibende Platz und die Willenskraft uns mitzunehmen erlaubten.
Patrick Roberts ist Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte und war schon viel in den Tropen unterwegs. Einprägsam verknüpft er persönliche Reiseerlebnisse mit einem historischen Abriss über die Bedeutung tropischer Urwälder. Von der Entstehung des Lebens bis zum heutigen Tag, wo ihre jahrhundertelange wirtschaftliche Ausbeutung spürbare Folgen zeigt.
In den Tropen führt ein zunehmend unberechenbares Klima in denselben Regionen und denselben Jahren sowohl zu Dürre als auch zu Überschwemmungen. In den Tropen droht Pflanzen und Tieren ein Massenaussterben, wenn alle tropischen Wälder durch Abholzung und Infrastrukturerschließung beeinträchtigt werden.
In 14 Kapiteln stellt der Autor die Tropen ins Zentrum der Geschichte von Erde und Menschheit und zeigt, wie alles miteinander zusammenhängt. Die Evolution des Menschen, der Verlust an Regenwäldern, das globale Artensterben und der Klimawandel. Zum Beispiel in Kuba, Australien, Madagaskar oder Panama. Mitunter verliert sich Patrick Roberts dabei etwas länger in wissenschaftlichen Debatten, als dem Lesefluss zuträglich ist. Die Kernbotschaft seines Buches ist dennoch deutlich.
Viele von uns haben von dem globalen Ungleichgewicht der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Prozesse profitiert, die sich in den letzten 500 Jahren abgespielt haben. Unser relativ großer Komfort beruht auf den Ressourcen, Menschen und Ökosystemen der Tropen.
Noch hat es die Menschheit selbst in der Hand, die Tropen und damit die Grundlage des Lebens auf der Erde zu schonen und zu schützen. Zum Schluss gibt sich Patrick Roberts in seinem Buch »Die Wurzeln des Menschen« optimistisch, dass die Leserinnen und Leser seiner Aufforderung folgen werden, ihr Verhalten zu ändern, um eine gerechtere und nachhaltigere Welt zu schaffen.
Vielleicht handeln sie auch, weil sie eingesehen haben, was geschehen wird, wenn sie es nicht tun. Klimawandel, schrumpfende Lebensmittelversorgung, wirtschaftliche Katastrophen, politische Instabilität, Massenmigration und eine Pandemie nach der anderen werden schon bald auch bei ihnen an die Tür klopfen.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle, die wissen wollen, wie tropische Regenwälder unser tägliches Leben bestimmen.
Erkenntnisgewinn?
Die Wurzeln des Anthropozäns reichen weiter zurück als gedacht, denn unsere Vorfahren haben die Tropen schon vor mehr als 6000 Jahren in großem Stil verändert.
Spaßfaktor?
Auf jeden Fall vorhanden, etwa wenn der britische Forscher veranschaulicht, dass die 200 Kilogramm Pflanzen, die manche Dinosaurier täglich verzehrten, dem Kaloriengehalt von 700 Dosen Baked Beans entsprechen.
Michael Stang empfiehlt »Die Wurzeln des Menschen«, wie der Dschungel die Erde formte, das menschliche Leben hervorbrachte und unsere Zukunft bestimmt. Das Sachbuch von Patrick Roberts wurde von Sebastian Vogel aus dem Englischen übersetzt. Es ist im DTV-Verlag erschienen, hat 496 Seiten und kostet 26 Euro. Fehlen noch die Wissenschaftsmeldungen vom Tage, heute von und mit Lucian Haas.
Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat eine Untersuchung des Corona-Medikaments Paxlovid gestartet. Es geht darum, den EU-Ländern einen frühzeitigen Einsatz dieses Medikaments in Notfallsituationen zu ermöglichen, noch vor einer offiziellen Marktzulassung. Paxlovid wurde vom Pharmaunternehmen Pfizer entwickelt. Vorläufige Testergebnisse einer laufenden klinischen Studie hatten nach Angaben von Pfizer gezeigt, dass das Medikament das Risiko von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen bei Covid-19-Patienten um fast 90% senken kann. Paxlovid behindert eine starke Vermehrung der Coronaviren im Körper. Die EMA prüft nun diese Ergebnisse zusammen mit Daten zur Qualität und Sicherheit des Medikamentes. Spürhunde können eine Corona-Infektion erschnüffeln und diese von anderen viralen Atemwegserkrankungen gut unterscheiden. Das zeigt eine Studie eines internationalen Forschungsteams unter Leitung der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Wie die Forschenden im Fachjournal Frontiers in Medicine berichten, machten sie Tests mit 12 Spürhunden. Sie setzten den Tieren Speichel- und Abstrichproben sowie Proben infizierter Zellkulturen vor, in denen jeweils einer von 15 verschiedenen viralen Erregern enthalten war. Neben SARS-CoV-2 zum Beispiel auch verschiedene Grippe- und Rhinoviren. Die Hunde erkannten SARS-CoV-2-Infektionen mit einer Spezifität von rund 90%. Pflanzen könnten sich mit Genen von nur einem Elternteil züchten lassen. Das berichten Forschende der University of California in Davis im Fachmagazin Science Advances. Sie fanden heraus, dass Veränderungen an einem bestimmten Protein im Zentrum von Chromosomen dazu führen, dass Pflanzen diese Chromosomen mitsamt der darauf enthaltenen Gene bei der Zellteilung nicht weitergeben. Induziert man diese Proteinveränderungen nur bei weiblichen Pflanzen, sind nach einer Befruchtung mit männlichen Pollen nur mehr die männlichen Gene in den Nachkommen der Pflanzen zu finden. Diese Technik eröffnet Züchtern neue Möglichkeiten, sogenannte haploide Pflanzen mit nur einem einfachen Chromosomensatz zu erschaffen. Bei diesen reinerbigen Linien werden dann gewünschte Eigenschaften, wie zum Beispiel eine Krankheitsresistenz, stets an alle Nachkommen vererbt. Die NASA will einen kleinen Atomreaktor zum Mond schicken. Der Reaktor soll dort über eine längere Zeit als leistungsstarke und von der Sonne unabhängige Energieversorgung für kommende Mondmissionen dienen. Die US-Raumfahrtbehörde startete dafür jüngst eine offizielle Ausschreibung. Bis Mitte Februar 2022 können private Unternehmen Pläne für ein solches System einreichen. Ein möglicher Transport des Reaktors zum Mond ist für Ende dieses Jahrzehnts geplant. In der Ausschreibung fordert die NASA einen kleinen Reaktorkern auf Basis von nur leicht angereichertem Uran samt autonomer Steuerung. Das System soll mindestens 10 Jahre lang eine elektrische Leistung von 40 Kilowatt liefern können. Zudem muss es für den Flug zum Mond in einen Zylinder von 6 Meter Länge und 4 Meter Durchmesser passen. Mücken profitieren vom Malariaerreger. Wenn Mücken den Malariaerreger Plasmodium falciparum in sich tragen, bringt ihnen das Vorteile. Forschende aus den USA berichten im Fachjournal Scientific Reports, dass der Geruchssinn der Mücken durch den Einfluss der Malariaerreger deutlich empfindlicher wird. Das heißt, den Mücken fällt es dann leichter, Nahrungsquellen zu finden, darunter Menschen, von deren Blut sie sich ernähren und die sich dabei mit Malaria anstecken. Die erfolgreiche Symbiose von Insekten und Erregern liefere auch eine Erklärung, warum Malaria eine global derart persistente Krankheit ist, heißt es in der Studie.
Sternzeit, 22. November. Solar Orbiter wieder an der Erde. Im Februar des letzten Jahres ist die ESA-Sonde Solar Orbiter gestartet. Seitdem hat sie zweimal dicht unseren inneren Nachbarplaneten Venus passiert. Zuletzt vor rund 3 Monaten und erreicht am Samstag die Erde. Was zunächst danach klingen mag, als habe sich die Sonnensonde verirrt, ist ein ausgeklügelter Plan. Durch enge Vorbeiflüge an Planeten lässt sich die Bahn der Sonde ändern, ohne dass dafür der kostbare Treibstoff an Bord benutzt werden muss. Nach der Passage an der Erde beginnen die intensiven wissenschaftlichen Beobachtungen. Der Solar Orbiter trägt 10 Instrumente, um die Sonne zu erforschen. Er untersucht die geladenen Teilchen des Sonnenwinds, die unser Stern ins All pustet. Mit Kameras im Röntgen, Ultraviolett und sichtbarem Licht macht die Sonde detailreiche Aufnahmen der Oberfläche und der Atmosphäre der Sonne. Der Solar Orbiter wird die Sonne buchstäblich aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Denn seine Bahnneigung nimmt während der bis zu 10-jährigen Mission immer mehr zu, auf bis zu 33 Grad gegen den Sonnenäquator. Dann lassen sich auch die Pole gut beobachten, die von der Erde aus praktisch unsichtbar sind. Zudem nähert sich die Sonde unserem Stern auf bis zu 42 Millionen Kilometer. Sie kommt der Sonne deutlich näher als der Planet Merkur. Dies alles geht aber nur, weil Solar Orbiter immer wieder mit ganz natürlicher Hilfe seine Bahn ändert. Mindestens noch 6-mal dient die Gravitationswirkung der Venus als Triebwerk und diese Woche auch die der Erde.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Wie die Corona-Pandemie den Fachkräftemangel in Deutschland verschärft, ist hier Thema gleich nach den Nachrichten in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Eva Bahner. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.